Puls.
Also erstmal müssen wir feststellen, dass Katja Krassewitsch tatsächlich extrem Talent hat, so. Ich kann verstehen, wenn Leute da so vorurteilsbehaftet rangehen und sagen, ja, hätte ich jetzt nicht so viel erwartet oder so, aber ich finde sie tatsächlich, selbst wenn es jetzt geschmacklich nicht meins ist, muss ich sagen, dass sie da skilltechnisch wirklich was abliefert.
Schacht und Wasabi, der Deutschrap-Podcast von Puls.
Hallo Jule.
Hallo Falk, geht's dir gut?
Ja, mir geht's tipptopp.
Sehr gut. Ich hoffe, du hast mitgewirkt.
Pizza gegessen.
Ja, Pizza gegessen und mitgewirkt an einer sehr ungewöhnlichen Gratulation. Mitgewirkt. An einer sehr ungewöhnlichen Gratulation, die ich jetzt mal aussprechen muss, weil Capital Bra ist, das ist nicht so ungewöhnlich Gold gegangen, aber mit seiner Pizza Gold gegangen, könnte man sagen. Denn er hat jetzt es ist eigentlich so ein Bilderrahmen, den man bekommt, wenn man eine goldene Schallplatte hat, nur dass da jetzt sein goldener Pizzakarton drin ist. Er hat über 1 Million Pizzen verkauft und als ich nochmal nachgelesen habe, habe ich gelesen, dass er sogar schon im Juli 2020 über 1 Million Pizzen verkauft hat. Es scheint also sehr gut zu laufen und er hat jetzt auch noch die Auszeichnung bekommen. Herzlichen Glückwunsch dafür, die goldene Pizza. Ich glaube, es ist der einzige Rapper, der bis jetzt... Ah, die Antilopengang hat mal die Pizza besungen, aber so eine richtig goldene Pizzaplatte, ich glaube, er ist der Erste.
Also ich habe mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, ob es tatsächlich eine Pizza Gold, also das Ding ist, ich habe ja durchaus in meinem Leben schon mit der Lebensmittelindustrie zusammengearbeitet, deswegen kenne ich zum Beispiel die Lebensmittelzeitung, das ist sozusagen das Fachmagazin der Lebensmittelbranche.
Okay.
Und wenn die jetzt zum Beispiel eine Goldpizza verteilen würden, dann wüsste ich nichts davon und Capital Bra hätte die in mein Aufmerksamkeitsspektrum gebracht. Also ich war neugierig, habe geguckt, es gibt keine Goldpizza. Das heißt, und das ist halt wieder für mich ein ganz, ganz typisches Bild für Hip-Hop, das hat man sich selbst erfunden, man hat sich das selbst geschenkt, gebaut, ausgezeichnet und kann damit Promo machen, wir reden darüber. Also das ist halt typical auch Hip-Hop, sich selber eine Goldpizza zu verleihen. Was ich jetzt cool fände, wäre, wenn die großen Gefrierpizzenhersteller anfangen, auch sich selbst Goldpizzen zu verleihen. Und weil ich mal so neugierig war, weil über was für Dimensionen reden wir eigentlich, habe ich auch mal nachgeguckt, wie viel Tiefkühlpizzen essen wir Deutschen im Jahr, so 2019, wie viel haben wir da gegessen?
Also ich rechne das jetzt einfach mal kurz runter. Ich sage ich esse jetzt wahrscheinlich weniger Pizzen. Ich esse so 4, 5 im Jahr Tiefkühlpizzen auf 82 Millionen Menschen, 83 Millionen Menschen. Ich sag einfach mal, weil ich glaube, dass es auch Leute gibt, die deutlich mehr essen und vielleicht auch irgendwelche Restaurants, die verwenden und sagen, lecker selbstgemachte Steinofenpizza, lasst euch sehr gut schmecken. Würde ich jetzt mal einfach sagen, liebe Grüße an Fico an dieser Stelle auf jeden Fall, auch der das immer auf Twitter sagt, lass es dir sehr gut schmecken. Ich sag mal 1,1 Milliarde ist schon so zu viel. 820 Millionen, sage ich.
Erstaunlich nah. Also ich hätte jetzt so aus der Hüfte geschossen wahrscheinlich viel, viel weniger gesagt. Mhm. Es sind tatsächlich 700 Millionen.
Junge.
700 Millionen Tiefkühlpizzen, die im Jahr in Deutschland vertilgt werden. Und also weil das hat mich einfach mal interessiert, von welchen Dimensionen wir so sprechen. Und das ist auf jeden Fall sehr erfolgreich und sehr gut, was Capital Bra da geschafft hat, gar keine Frage. Ich halte das immer noch für einen sehr großen Meilenstein. Aber ich hatte ja so gedacht, okay, das könnte den Tiefkühlpizza-Herstellern irgendwie unangenehm sein oder so. Aber ich weiß nicht, bisher könnte es sein, dass, naja, weißt du, wenn du so 200 Millionen Pizzen im Jahr absetzt,
ja, also es wäre ja eigentlich schon so ein nicer Fun-Fact und ich glaube, dass die da auch, die müssen ja auch ihre Umsätze bis zu einem gewissen Punkt offenlegen. Ich weiß nicht, ob sie das dann wirklich runterrechnen auf wie viel Pizzen sie auch verkauft haben, aber Also es gibt ja zumindest fällt mir jetzt eine Firma ein, die möchte ich jetzt hier nicht nennen, weil wir ein öffentlich-rechtlicher Podcast sind, die einen sehr, sehr guten Twitter-Grind haben. Ich glaube sogar in Deutschland immer wieder unter die Top 3 Firmen Twitter-Grinds gekürt werden, weil sie so gut schreiben oder beziehungsweise das Presseteam. Vielleicht werden wir das da bald sehen und die werden sich selbst irgendwie, was ist das Nächste? Wenn man sich eine Pizza verliehen hat, kann man sich noch was Großes, werden irgendwann goldene Pizza-Backöfen verliehen. Das würde mich mal interessieren. Was ist die Steigerung von, wir haben aber viel mehr umgesetzt als Capital Bra, deswegen verleihen wir uns jetzt den goldenen
Platin-Pizza.
Ah ja, stimmt, ja genau.
Also vielleicht den ganzen Ofen hinterher zu schmeißen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber erstmal Platin-Pizza und dann, was ja, gibt's noch krasseres als Platin?
Diamant-Pizza.
Oh, stimmt, hast du recht.
Und ist nicht auch Safran so krass? Sagt man nicht immer, irgendwie gibt's nicht so random Facts, ja, wenn Safran so viel wiegen würde, Safran ist teurer als Gold. Also am Ende ist es dann einfach eine Pizza aus purem Safran.
Es gibt ja auch irgendwie, lecker. Also wenn es auf diese Hochzeiten bezieht, die bekanntesten sind natürlich die silberne und die goldene, aber es gibt dazwischen auch noch, also jedes Jahr hat so eine eigene Metapher. Gibt auch irgendwie die eiserne Hochzeit irgendwie was und also.
Aber stell dir jetzt mal so eine Pizza aus Eisen vor, es wäre irgendwie so Metallschrott.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man theoretisch, also es dürfte 60 Auszeichnungen mindestens, weil ich glaube die eiserne ist 60 oder irgendwie sowas. 60 Auszeichnungen müsste es schon noch geben im Pizzasektor.
Ja.
Die verflixte siebte
ja auch,
Pizza.
Was verleihen denn? Wir uns zur 200. Folge in so eine goldene Podcast-Nadel oder sowas? Wir können uns ja auch so ein, ich meine, wir sind auch Rap. Wollen wir uns nicht auch einen Preis verleihen? Ich würde einen bauen aus Pappmaché halt nur.
Ist Pappmaché dieses
Man
so,
macht Zeitung mit
so ein Drahtgestell,
Kleister,
Zeitungspapier?
Genau. Ich würde eins bauen, du musst also, nur sagen, was für eine Form ist, das haben soll.
Ich habe Probleme mit Pappmaché. Ich habe Traumata mit Pappmaché, deswegen geht das leider nicht.
Okay, wow, wer hat Trauma mit Pappmaché? Niemand einfach?
Ja, weil
ist deine
das
Laterne
einfach
abgebrannt oder was?
Nee, es war in meiner Kindheit einfach der Übershit. Jeder hat das gemacht und gefühlt ist es für mich aber vergleichbar mit, ich habe das schon so oft hier so negativ dargestellt und möchte das eigentlich gar nicht, aber es ist einfach mal wieder klischeetechnisch passend. Das ist so wie diese Zirkusattraktionen mit diesen die so die Hände, die weißt du, so links, rechts und diese spinnenden Jojo-Dinger in der Mitte und so an der Ampel. Ja. Lass uns mal zu einem rappigeren Rap-Thema kommen. Und zwar, letzte Woche gab es einen neuen Song, den ich mir angehört habe, wie so viele Releases, die ich mir so anhöre. Und musikalisch jetzt nicht so wirklich intensiv meine Baustelle. Dafür ist es mir irgendwie ein bisschen zu poppig, zu glatt, zu hittig irgendwie. Ich finde da immer ganz schweren Zugang zu. Wovon rede ich? Von Katja Krasavitsch featuring Flair, Million Dollar Ass. Und zu diesem Song könnte man so einiges sagen, oder Jule?
Also bevor wir jetzt gleich mal auf das musikalische Oeuvre eingehen, das du ja gleich abbilden wirst, ich fand es schon interessant, wie über diesen Track gesprochen wurde. Man hat ja da auch Flair ein Stück weit so leicht feministische Züge eingebaut, weil er unter anderem diese Line drin hatte, denn ich esse ihre Pussy wie ein Cupcake. Und man das schon fast hätte verstehen können, so habe ich gelesen, als wäre das irgendwie so ein leicht feministisch zu verstehender Akt. Ich muss ehrlich sagen, also es sind auch andere Lines drin, in denen er eben zum Beispiel sagt, er hatte keinen Sex mit Juju, aber sie wollte. Nee. Also es ist nicht, wenn man sofort keinen Sex mit Menschen hatte, dass sie trotzdem auf jeden Fall wollen. Und dieses aber ich könnte, aber sie wollte, I don't know. Also ich finde diesen Text immer noch total schwierig. Es ist ein Classic-Flair-Text, natürlich. Aber für mich braucht es ein bisschen mehr, dass ich jetzt sagen würde, wow, und Flair ist hier super feministisch zu verstehen. Ich fand aber die Kombi von den beiden super gut. Ich fand, die haben überraschend gut zusammengepasst. Also der Track ist jetzt nicht meins. Ich höre den, ich glaube, ich habe einfach immer noch keinen Zugang zu Katja Krasavitsch gefunden. Aber ich fand die in der Kombi zusammen, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt und ich fand, es hatte fast so ein bisschen Wet-Ass-Pussy-Vibes von Cardi B. vielleicht das Video, vielleicht so ein bisschen diese langen Kameraeinstellungen, diese Kamerafahrten auf die Leute zu. Aber ich finde das Video sehr sehenswert und ich finde das auch so ein, natürlich auch ein bisschen kopiert, aber ein Vibe, den ich eigentlich mag, ein Empowerment-Track in einer gewissen Weise, der mich überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass Flair so in so einem Track so erscheinen wird. Ich dachte, das schreibt er irgendwie nochmal um und ich weiß jetzt nicht, ob von wem dieser Text geschrieben wurde. Flair ist ja zu Gast bei Katja auf diesem Track, aber es hat mich überrascht, weil es vielleicht sein könnte, dass Flair da so eine neue Ära anschlägt, ohne dass ich das jetzt in dem Track schon sagen würde, weil ich finde, das findet hier noch nicht so statt, wie es einige Menschen hoffen, aber erstmal Props dafür, dass da irgendwie eine Weiterentwicklung da ist, weil was man schon sagen kann, Pussys wie Cupcakes essen, heißt zumindest nicht nur Penisse im Mund zu haben als Frau und das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass es mal nicht immer nur dieses Bild abgezeichnet wird, wenn wir in diesem sexuellen Sektor bleiben. Oh Gott, wow, ich habe es richtig schön wissenschaftlich vorgetragen. Falk, lass uns zu den Beats gehen.
Also erstmal muss man feststellen, dass Katja Krassewitsch tatsächlich extrem Talent hat, so. Ich kann verstehen, wenn Leute da so vorurteilsbehaftet rangehen und sagen, ja, irgendwie ne, hätte ich jetzt nicht so viel erwartet oder so. Aber ich finde sie tatsächlich, selbst wenn es jetzt geschmacklich nicht meins ist, muss ich sagen, dass sie da skilltechnisch wirklich was abliefert. Aber was mich viel mehr interessiert hat, was mich so, was ich sozusagen richtig spannend fand, war eine Feststellung, dass es sich bei diesem Track um einen Stil handelt, den ich so in der Form so oft in Deutschland noch nicht gehört habe, um nicht sogar zu sagen, fast noch gar nicht. Und zwar ist es ein New Orleans Bounce Beat. Und die Frage wäre jetzt für mich als Erste, bevor ich so ein bisschen da den Hintergrund mal beleuchte, was das überhaupt ist, ist dir denn dieser Track als irgendwie anders? Nimm das Video weg, nimm den textlichen Inhalt weg, rein nur die Musik. Ist dir da was aufgefallen? Ist das anders als das, was du sonst so in Deutschland vorgesetzt bekommst?
Wir haben es ja vorhin schon kurz durchgesprochen und du hast dieses Wort so erwähnt in der Redaktionskonferenz, ohne jetzt zu erklären, was ich da hören soll. Und ich habe ja schon mit dem Wissen Bounce Beat mir den Track angehört und ich habe ehrlich gesagt nichts gehört. Ich habe nicht verstanden, was du mit Bounce Beat meinst. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du ausführst, weil für mich okay, war der Beat so, jetzt nicht warte, so outstanding.
Vom Sound her ist es zeitgenössisch. Ja, ja. Das klingt wie zum Beispiel das, was du als Trap Beat kennst. Mhm. Aber ist dir aufgefallen, dass der Beat sehr viel schneller ist als Trap?
Ah, ja. Ja, das ist mir aufgefallen.
Weil es geht also es ist ein sehr hohes Tempo, oder?
Mhm.
So, das ist eins der Merkmale und eine speziellere Sache, die es als Bounce Beat kennzeichnet und im Speziellen dann auch als New Orleans Bounce Beat, ist der sogenannte Triggerman Loop.
Okay.
Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar 1986 hat die New Yorker Rap Crew, die kaum ein Mensch kennt, außer eben die Menschen, die sich für Bounce und Südstaaten Rap interessieren, die Showboys haben einen Song veröffentlicht, der hieß Drag Rap. Und diese Platte war eigentlich in New York ein Flop, muss man sagen. Und dann ist sie eigentlich auch in der Versenkung verschwunden. Und ein paar Jahre später ist es der DJ Spanish Fly aus Memphis, der das ganz nice findet, weil die da eine 808-Passage drin haben, die einen ziemlich fetten Bass hat. Die kann man also gut auflegen. Die ist schnell. Und es gibt einen Xylophon-Sound. Und die Passage, die spezielle in diesem Track, ich muss sie so ein bisschen jetzt schlecht nachmachen, weil wir sie hier jetzt nicht gerade hören können, aber die geht so fast perfekt. Und diese Passage.
Aber du hast zum ersten Mal was so vorgemacht, Falk. Premiere.
Ja, weil das kriege ich hin. Bei allen anderen scheitere ich.
Wie war es nochmal?
Nein.
Ja, schade.
Ich falle nicht auf meine eigenen Tricks rein. Und diese Passage, immer wenn die aufgelegt wurde, dann sind die Leute im Club ausgerastet. Also sie sind total abgegangen. Es gibt dafür auch Namen. Buckdance zum Beispiel ist so ein Name dafür. Es sieht ähnlich aus wie ein Moshpit. Die Leute springen aufeinander und es ist total Chaos. Es kann auch in einer Schlägerei enden. Und das war sehr beliebt. Und dieser DJ Spanish Fly hat das dann angefangen, Anfang der 90er immer auf seine Mixtapes draufzupacken und versucht, diesen Break immer wieder einzubauen. Und du kannst dir das dann so vorstellen wie so eine Art Audiologo, wie zum Beispiel in der, keine Ahnung, in der Werbung der Telekom. Die haben ja so einen bestimmten Sound oder auch Audi oder so. Die haben am Ende immer so einen Standard-Sound, woran man die erkennt. Die lassen sich das auch für teuer Geld bauen und so. Ich will nur darauf hinaus, das war der Wiedererkennungssound von DJ Spanish Fly. Das heißt, er hat das auf sehr vielen Mixtapes gemacht. Er hat damit auch Songs produziert. Der hieß dann auch Trigger Man. Und dadurch wurde das als Trigger Man Break bekannt. Und das war so fett und so verbreitet, dass andere Crews auch angefangen haben, diese Passage zu samplen. Und so wurde das dann zu einem Rhythmus- und Soundbaustein eines ganzen Musikgenres, eben in New Orleans. Und das hat sich über die Jahre immer natürlich weiterentwickelt, aber die Grundlage ist eben dieser xylophonartige 808-Break. Und ganz viele Künstler, wie zum Beispiel auch Drake, beziehen sich darauf. Er hat zum Beispiel in dem Song Nice for What, das ist so eine Liebeserklärung an Bounce-Musik, das ist auch hohes Tempo. Und da kommt auch dieser Triggerman-Loop im Original, der von 86. Und bei Katja Krassewitsch ist der Triggerman-Loop drin, aber nicht gesampelt, sondern er ist nachgespielt. Das heißt, da hat sich jemand hingesetzt und mit einem Xylophon-Sound diesen habe ich nochmal für dich gemacht.
Danke.
Hat es nochmal nachgespielt. Und das war auch der Punkt, weil vorher habe ich nur gedacht, wow, der ist ja ganz schön schnell, der Beat. Und dann kam halt der Triggerman-Loop und dann war ich so, wow, fuck, okay, das ist ja ein Bounce-Beat.
Krass.
Und also dir ist es nicht so extrem aufgefallen, das verstehe ich, weil es nicht so unglaublich weit weg ist. Aber ich habe mich gefragt, ob es sein könnte, dass, weil das Ding ist ja ein brutaler Erfolg. Es hat ja schon über, weiß ich nicht, wie viele Millionen Klicks nach 2 Tagen.
Ja.
Und ich gehe davon aus, dass es auch Top 10 gehen wird. Glaubst du, dass es ein Stil, also dieses hohe Tempo, weil du musst darauf anders rappen, du agierst darauf anders als auf langsameren Sachen. Könntest du dir vorstellen, dass sich das durchsetzt, dass das Nachahmer findet?
Also nachdem irgendwie diese ganze Dancehall-Reggae-Richtung, die ja auch immer irgendwie so schnell und ein bisschen Party und treibender ist, sage ich mal, so einen Erfolg hat, da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das so ein bisschen das nächste Ding ist, vor allem weil es so angenehm in ein neues Genre überslidet, weil als du jetzt gerade erklärt hast, was es so ausmacht, habe ich total verstanden, was ich da gehört habe und auch Nice for What finde ich genau aus den Gründen auch musikalisch total interessant. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so eine logische Weiterentwicklung ist von einem Sound, den man erlernt hat, den man im Hip-Hop hören will. Ich glaube nicht, dass der nächste große Trend irgendwas ist, wo man sich denkt, oh, wir müssen das jetzt ganz neu lernen, wie das vielleicht mal irgendwie so ein harter Cut bei Cloud Rap oder so war, wo man plötzlich eine krasse inhaltliche Änderung hatte und sich dachte, oh, so hört sich jetzt neue Musik an. Ich könnte es mir tatsächlich gut vorstellen und ich finde auch wenn es jetzt inhaltlich und so vom Ding her noch nicht so meins war, dass ich es mir auf jeden Fall anhören würde, wenn es mehr in diese Richtung gäbe.
Also ich habe mich mit ein paar Leuten auch drüber unterhalten, die halt auch wissen, was Bounce ist und so weiter. Und wir haben uns dann halt gefragt, okay, ist es Absicht oder ist es Zufall? Also weil man muss dazu sagen, in dem Track gibt es noch so einen orientalisch klingenden Sample, den kennt man auch von einem Song, der heißt Uchi Wally von Nas. Das heißt, hier ist schon auch mit Mitteln gearbeitet worden, dass das kennt man, da sitzt jemand dahinter, das hat Symes, ja,
Secret Sauce. Secret Sauce. Ja.
Genau, also da ist schon Knowledge vorhanden und einer dieser Leute, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, meinte aber, ja, aber das ist bestimmt einfach so ein Loop, also dieses nachgespielte Triggerman-Thema, das ist halt so ein Loop und den hat er da halt einfach eingebaut und ich bin mir nicht sicher.
Mhm.
Also ich glaube schon, dass er weiß, was er da getan hat und das würde mich schon nochmal interessieren, ob es Absicht ist, ob es mit Absicht ein gebauter Bounce-Beat ist oder ob es ein zufälliger Bounce-Beat ist. Also wenn da jemand nochmal Infos hat oder so, würde mich einfach mal interessieren. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, da geht es auch um das Thema, ist es echt oder ist es unecht? Und zwar kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, den Munich Wristbusters. Wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und die sind wieder tätig geworden. Die haben ja jetzt eine unglaublich große Seite. Es scheint ja wirklich ein wahnsinnig riesiges Thema zu sein. Ich habe mir mal so die ersten 10 Sachen von heute angeguckt, also die letzten 10, die gepostet wurden. Alle Uhren sind fake. Alle Influencer, alle Models, alle Rapper, alle, die da sind, alle sind fake. Fand ich schon mal spannend. So überhaupt als Gedankenansatz. Aber was mich am meisten getriggert und aufmerksam gemacht hat, war ein Konflikt zwischen Farid Bang und Robert Geis. Mhm. Wie sagt seine Frau?
Robert!
Oh Gott. Ja. Und es gibt ein Foto mit Robert Geis, auf dem er mit einer, und jetzt kommt's, es wird total anders ausgesprochen, aber ich möchte es genau so aussprechen, mit einer Richard Mille-Uhr. Ja. Da ist er zu sehen und die Munich Wristbuster sagen, dies ist im Original eine RM5003 McLaren F1 Tourbillon-Uhr, die 1 Million Euro kostet. Mhm. 1 Million Euro für eine Uhr. Aber seine, behaupten die Munich Wristbusters, wäre nicht echt. Und daraufhin hat sich Farid Bang, weil was hat das mit Rap zu tun, daraufhin hat sich Farid Bang gemeldet und ihm angeboten, ey, hier meine Dritt-Richard-Mille-Uhr, ja, die könnte ich dir billig verkaufen, damit du dann wenigstens eine echte hast und so, ja. Ich frage mich, also ich finde das ja irgendwie faszinierend, weil ich es verstehe oder weil ich es irgendwie nicht verstehe. Und ich würde gerne mit dir darüber reden, in der Hoffnung, dass ich es dann vielleicht besser verstehe. Mhm. Also erstmal überhaupt auf die Idee zu kommen, sich eine Uhr für 1 Million, also überhaupt erstmal eine Firma, die eine Uhr für 1 Million anbietet. Okay.
Time is money.
Alter, deine Reaktion verstehe ich jetzt so. Aber dann Leute, die Fake davon kaufen, obwohl es nicht so unwahrscheinlich wäre, dass sie sich die Original leisten könnten. Warum?
Also ich habe mich mit dem Thema mal vor ein paar Wochen genauer beschäftigt, weil ich genau die gleiche Frage wie du hatte und dachte, ich check's nicht, wieso. Das sind ja dann auch Menschen, wo man jetzt, also wahrscheinlich, ich weiß es nicht, man sagt ja auch bei Robert Geis immer, ob der tatsächlich so viel Geld hat und so, aber der wird wahrscheinlich genug Geld haben, um sich so eine Uhr kaufen zu können, wenn er sie denn wollen würde. Und als ich mich so ein bisschen näher damit beschäftigt habe, bin ich auf Justin Reaction aufmerksam geworden, der ein bisschen erzählt hat, wie er, als er ist ein YouTuber, der auch so ein bisschen, der hat einen teuren Wagen und bringt irgendwie eine Modelinie raus und ist eben hauptsächlich bekannt durch seine Reaction-Videos, die laufen sehr, sehr gut auf YouTube. Und er hat eben erzählt, wie er überfallen wurde, weil er so dumm war, laut eigener Aussage, seinen ganzen Schmuck zu Hause zu verwahren und eben nicht auf die Bank zu bringen, was wir ja schon mal hatten, auch bei UFO, dass UFO eben auch erzählt hat, dass sein Schließfach da ausgeraubt wurde und ja, dass er jetzt auf der Suche nach seinem Schmuck ist. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, wieso bringt man das denn in ein Schließfach, wieso hat man das nicht einfach bei sich zu Hause, weil was bringt es denn in einem Schließfach? Aber in diesem Zusammenhang hat dieser Justin dann eben erzählt, dass er jetzt eben auch sein ganzes Zeug zur Bank bringt und hat ein Video von Prinz Markus von Anhalt, irgendwie kann man Robert Geis nicht erwähnen, ohne auf Prinz Markus von Anhalt zu kommen, habe ich das Gefühl. Naja, er hat so ein Video von ihm kommentiert und hat eben, da hat Prinz Markus eben auch gezeigt, wie er normale Uhren hat und fast alle Uhren, die er in normal hat, auch nochmal in Fake hat, weil es halt Orte gibt und das muss man ja schon sagen, wenn man so ein teures Stück hat und ich sag mal einfach damit reist, mal zum Strand geht oder so, das sind ja Summen. Wie willst du das schützen? So, du kannst ja nicht dem Poolboy sagen, bitte pass mal auf meine 1-Million-Euro-Uhr auf, ohne dass der nicht sagt, alles klar, Bruder, ich kündige und bin weg mit dieser Uhr. Und deswegen ist es so ein bisschen, es ist auch groß geworden, kann man jetzt sehr, sehr gut auch nochmal in der Letterman-Folge mit Kim Kardashian auf Netflix sich reinziehen. Sie wurde ja auch in Paris überfallen und es wurde Schmuck geklaut. Also was ist das so an teuren Accessoires und so dabei haben, ist natürlich erstmal so ein Gefahrenpotenzial. Das heißt, ich glaube, zum einen ist das einfach ein Sicherheitsding, dass man zeigen will, also ich könnte mir vorstellen, dass Robert Geis sogar das Original hat und sich einfach ein Fake hat nachmachen lassen. Gleiche Erklärung wie bei Prinz Markus von Anhalt. Aber was ich noch viel interessanter finde, kennst du die Rockefeller-Uhr-Anekdote, Falk?
Nein.
man erzählt sich so, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber es gibt so eine Anekdote über Rockefeller, der mal ein Interview mit einem Journalisten hatte und der Journalist meinte, hier schau mal, ich habe eine Platinuhr an. Und dann sagt Rockefeller nur zu ihm so, ach cool, interessant, meins ist nur eine Silberuhr oder meins ist nur, ich habe eine Silberuhr. Und dann sagt der Journalist, hä, aber wieso haben Sie denn kein Platin? Krass, ich dachte irgendwie, dass es Platin ist. Und dann sagt eben Rockefeller, ja, das Ding ist, ich bin Rockefeller, ich kann eine Silberuhr tragen und alle denken, es ist Platin. Sie sind ein Journalist, wenn Sie eine Platinuhr tragen, dann denken alle, es ist Silber. Ich kann mir also das Platin sparen. Es würde keiner von mir erwarten, dass es kein Platin ist. Und das fand ich irgendwie interessant, dass er so sagt, ich bin so reich, ich kann mir das Platin sparen, weil jeder erwartet, dass es Platin ist. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, wenn jetzt Robert Geis nicht den Sicherheitsaspekt hat, ich meine, der hat ja auch eine Familie und irgendwie, weiß nicht, ob da alle Anwesen von ihm in Monaco und St. Moritz oder wo er da überall wohnt, ob das irgendwie gut bewacht ist. Aber wenn man sich den Stress nicht geben will, glaube ich, zum einen ist es eine Sicherheitsfrage und zum anderen, wenn es keiner von dir erwartet, wenn alle eh denken, dass es original ist, wieso dann nicht das Gefälschte kaufen? Ist doch, also sparst du dir auf jeden Fall ein bisschen Geld.
Also ich finde es von vorne bis hinten komplett crazy. Mhm. Ich sag mal so.
Aber du bist ja auch kein Uhrenboy.
Das hat damit nichts zu tun.
Okay.
Ich finde es crazy, weil, wenn man jetzt mal US-Rap sich nochmal anguckt, da gibt es eine große Tradition des Chain-Snatching. Und es gibt richtige Kriege um geklaute Ketten und dass die wieder zurückgebracht werden sollen. Und dann wird der erpresst. Und dann hat der Rapper plötzlich irgendwie den Typen angerufen, der ihm die Kette wiederbringen konnte. Also da gibt es wirklich sehr viele so Chain-Snatching- und Recovery-Stories und Schießereien und bla bla bla. Und da ist es schon so, dass in den allermeisten Fällen die Ketten real sind. Also die gehen mit der echten Kette raus und die wird in echt geklaut und die wird in echt versucht zurückzukämpfen und man macht es halt. Und da kann ich das schon nachvollziehen und auf der Ebene kann ich diese Rap-Ebene, also wenn Farid Bang und so sich diese Uhren kaufen und so, ich kann das schon verstehen, darüber haben wir auch schon gesprochen in Bezug auf, es geht um Anerkennung, es geht darum, dass diese Uhr auch eine Art, wenn man schlecht behandelt wird in diversen Autohäusern, Clubs, was auch immer, dann kann man durch die Uhr signalisieren, ne, eigentlich, das ist mein Backstage-Bändchen hier. Hm. Aber das echte Gefühl gegenüber diesen Rappern ist ja das, was sie vor dem Uhrenschütteln vermittelt bekommen. Und das ist eigentlich danach auch noch da. Es ist nur, wie soll ich sagen, aufgekauft für den Moment. Wenn der Rapper den Laden wieder verlässt, dann ist er auch wieder nur ein, ja, so. Und bei Herrn Geis ist das aber wahrscheinlich ein bisschen anders. Plus ab diversen Höhen finde ich es einfach völlig Banane. Also was ich gerade vorhin gesagt habe, die ersten 10, 20 Sachen, die ich mir auf diesem Wristbuster Insta-Account angeguckt habe, da sind wirklich viele Rapper dabei, aber auch Insta, Influencer, Models, Sportler und so weiter. Also alles, was irgendwie mehr oder weniger Rang und Namen hat, genau. Und alle hatten Fakes. Und wir reden jetzt nicht darüber, also 1 Million Fake ist sozusagen das Monster-Ding, wo wir jetzt, der Monster-Shit, wo wir jetzt drüber geredet haben. Aber die anderen hatten alle so Day-Date, Rolex Day-Date und so. Mhm. Und unter einem Ding habe ich dann auch gelesen, hat Flair so geschrieben, wieso kauft man sich denn eine Day-Date-Fake? Und also ich finde halt insgesamt das völlig Banane. Wozu renne ich? Also ich weiß es nicht. Vielleicht rennen die ja dauernd in Clubs rum, wo sie dieses Backstage-Bändchen brauchen und die Day-Date schon für bessere Laune sorgt. Auch wenn, also ne, auf den ersten Blick sieht sie nicht wie Fake aus, aber oh Mann, was ist denn los mit euch Leuten? Habt ihr alle irgendwie einen Ziegel auf den Kopf bekommen?
Also ich meine, dass es irgendwie Kapitalismus in a nutshell ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Fällt mir auch gerade wieder ein.
Ja, aber diese Nut ist schon kaputt.
Diesen mehr als kaputt. Hast du diesen Livestream gesehen, in dem Sido mit Marc Gebauer, diesem Uhrenhändler aus, ich weiß gar nicht, NRW, glaube ich, kommt, der über Uhren spricht und dann ist da der, ich glaube, Producer des Videos mit dabei und die unterhalten sich so über Uhren und der Producer, der irgendwie nicht in dem Uhrengame drin ist, stellt bei jeder Uhr fest, die ist ja gar nicht gestellt, die geht ja nicht mal richtig.
Ja, und weil Sido eine Uhr, was sagt, ist denn der Sinn von der Uhr?
Genau, und Sido und Marc schauen ihn beide so an und lachen so, als wäre es halt völlig. Und das stimmt ja auch. Bei solchen Uhren geht es nicht darum, und in der heutigen Zeit geht es eh nicht darum.
Ja, aber dann kauft ihr doch ein Armband.
Ja, aber eine Uhr ist ja schon, also das ist ja, darauf wollte ich gerade hinaus, ist am Ende ja ein Statussymbol, das nichts, also dass es die Uhrzeit drauf hat, ist in dem Moment ja völlig egal. Deswegen sagt dann auch ein Sido, die meisten Uhren, die ich habe, sind nicht richtig.
Kauf dir ein Freundschaftsbändchen aus Platin. Das fände ich cool. Das fände ich auch lustig. Ja, also das wäre auch innovativ. Ehrlich, das wäre so, ey, guck mal, ihr habt alle eure scheiß 1 Million Uhren, die eh alle fake sind. Ich hätte schon wieder fast so Worte gesagt, die ich nicht sagen möchte.
Also Post Malone hat es. Post Malone hat, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese Kinderzuckerketten erinnern kannst, diese bunten Ketten. Und die hat Chanel mal rausgebracht als so eine Special Edition. Und dieses Teil, ich wollte das unbedingt haben, es ist überall ausverkauft und es kostet inzwischen, glaube ich, irgendwie 12.800 Euro. Und es sieht 1:1 aus wie eine Zuckerkette.
Ja, warum kaufst du dir nicht für 60 Cent die Zuckerversion?
Ja, weil es eben, das ist Mode, es ist ein Statussymbol. Ja, aber es ist doch viel cooler
und es ist doch ein viel krasseres Statement, die Zuckermodelle zu tragen, als die Chanel-Version.
Na, aber du hast ja gerade gefragt, wieso kaufst du dir nicht ein Freundschaftsarmbändchen aus Platin? Diese Kette ist 100% aus Plastik von Chanel und trotzdem kostet die irgendwie 12.800 Euro. Ich glaube, man muss in diesem Game mitspielen wollen und ganz ehrlich, wieso Flair dann sagt, wieso kauft man sich eine Daydate Fake? Naja, weil eine Daydate halt trotzdem, ich weiß jetzt nicht, was die kostet, aber sicherlich auch irgendwie 4.000 Steine auf jeden Fall. Und ich weiß, ich kann es jetzt nicht für Uhren sprechen, ich bin auch nicht in dem Uhrengame, aber ich habe ja so ein kleines Faible für Handtaschen. Ich habe da schon jetzt auch ein paar Handtaschen. Ich will nicht, dass sie irgendwie, also da überlege ich mir dreimal, wenn ich essen gehe, ob ich die mitnehme, weil ich halt weiß, dass richtig viel Geld sich da um einen Arm trage. Und das ein Fake zu haben, kann ich schon verstehen, dass man manchmal sagt, ey, ich will das trotzdem zeigen. Ich weiß ja auch, dass ich es besitze, aber ich nehme jetzt in diesem Fall das nicht mit. Es hören wahrscheinlich mega viele Leute zu, die sagen, Jule, das ist komplett bescheuert und das ist Quatsch, aber so fucking what? Also ich glaube irgendwie, ich meine, wenn Leute deine Schallplattensammlung sehen, dann fassen die sich auch an den Schädel und sagen, Alter, wie kann man so scheiße viel Geld für Schallplatten ausgeben? Und trotzdem hast du es ja gemacht und hast da eine Leidenschaft für. Also ich finde es schwierig, da zu sagen, ja, das eine ist irgendwie, da kannst du wenigstens Musik hören, bei der anderen kannst du gar nichts machen, da hast du nur eine blöde Handtasche oder ein blödes Auto. Ich glaube, es gibt einfach Leidenschaften, die hat man oder die hat man nicht. Und es ist ja anscheinend ein Thema, sonst würden nicht so viele Menschen so viel Geld für Uhren ausgeben. Man erinnere sich an letztes Jahr Weihnachten, als in München einfach die Uhren ausverkauft waren bei Rolex. Es gab keine Uhren mehr im Schaufenster. Lol.
Ja, also für mich ist das, es gab mal einen sehr nicen Hip-Hop-Blog, Ego Trip hieß der, und da gab es eine Rubrik, die hieß Signs that the world is coming to an end. Und das im Jahr 2020. Leider gibt es den Blog nicht mehr. Mich würde echt interessieren, was die 2020 alles so gepostet hätten in diesem Zusammenhang. Aber dieses Phänomen, was ich da sehe, ist einfach nur ein weiteres Zeichen für die komplette Kaputtheit unserer Gesellschaften. Ich kann das leider nicht anders sagen. Das ist so over the top. Das ist so gegen alles, was moralisch, normal, vernünftig, sonst irgendwas wäre. Es ist so unnötiger Quatsch alles.
Ja, wie viel ist dein Outfit
so eine
wert?
Probleme. Ja. Kommen wir mal zu anderen Leuten mit anderen Problemen.
Wollte ich nämlich gerade sagen. Und bevor wir dieses Thema einleiten, würde ich gerne, weil wir einfach gerade Dienstagabend haben und die Meldung schon draußen ist, ich habe das gerade auf Instagram gesehen, deswegen würde ich das jetzt gerne einmal kurz vorlesen. Bushido hat gerade über Insta folgende Nachricht geteilt. Auch wenn ich alle Vorgaben sehr ernst genommen habe, habe ich heute einen positiven Corona-Test erhalten. Ich konnte euch Aluhüte noch nie verstehen. Nehmt die Sachen ernst und achtet auf eure Mitmenschen. Ich selbst habe Symptome und hoffe, ihr bleibt alle gesund. Erstmal, bevor wir jetzt dann über Bushido reden, an dieser Stelle ganz gute Besserung. Hoffentlich kommt er da ordentlich durch und auch seine Familie ist ja dann immer, wenn man sich angesteckt hat, ist ja auch schwierig dann, wenn du mit Kindern und einer großen Familie zusammenlebst. Deswegen erstmal Genesungswünsche auf diesem Weg und liebe Grüße an Bushido. Und jetzt würde ich aber gerne, Falk, mit dir über was sprechen, was mich so ein bisschen hat aufhören lassen diese Woche, weil ich mich selbst in diesem Gedanken wiedergefunden habe. Und zwar hat Ali Boumaier ja so eine Live am Sonntag YouTube-Show. Und in dieser YouTube-Show war diese Woche überraschenderweise, oder gar nicht so überraschenderweise, man weiß ja, dass Arafat und Ali Boumaier weiter eng sind, aber eben Arafat Abou-Chaker zu Gast, der Folgendes gesagt hat, transkribiert, ernsthaft? Fragezeichen. Immer wenn ich zum Gericht gehe und ich sehe ihn, er spricht hier über Bushido, ich kann es einfach nicht glauben, ich schwöre dir, immer wieder aufs Neue. Ich denke mir so, okay, das ist nur ein Traum. Ich kann es einfach nicht glauben. Ich bin fassungslos, was Geld für eine Auswirkung hat. Aus tiefstem Herzen, ich kann es einfach nicht glauben. Unfassbar, wie man seine Seele verkaufen kann. Und worüber ich so ein bisschen gestolpert bin, weil mir das auch so ging, war dieses, dass er denkt, dass es nur ein Traum ist. Weil ich dann so überlegt habe, ich finde es interessant, dass Arafat Abou-Chaker das so sieht, weil mir ging das ehrlich gesagt auch immer wieder so, als ich diese Gerichtsbilder gesehen habe. Und man hat ja die Jahre vor das immer wieder beobachtet, die Geschichten und Statements gehört. Ich hätte niemals gedacht, dass Arafat und Bushido an so einem Punkt angelangen werden. Also, dass die vor Gericht gegeneinander aussagen und oder beziehungsweise Arafat ist ja vor Gericht, Bushido ist hier ja der Zeuge, aber trotzdem sich da so gegenseitig reinschaukeln. Es war für mich tatsächlich, hätte man mich das vor 3-4 Jahren gefragt, ich hätte mir alles vorstellen können, wirklich, dass andere Protagonisten da irgendwie so eine Art K1-Exit machen oder so, hätte ich mir alles vorstellen können. Aber dass die beiden das wirklich mit Personenschutz vor einem Gericht austragen und da irgendwie ihre dreckige Wäsche waschen, das kommt mir immer noch surreal vor. Und eigentlich ist es ja ein logischer Vorgang. Es ist ja ganz oft so, dass wenn Leute irgendwie beruflich miteinander verbandelt sind und dann eine Freundschaft reinkommt und am Ende klärt man das Ganze vor Gericht. Aber ich glaube einfach, weil für mich das auch so klar war, dass die Polizei für Bushido kein Ausweg ist und für Arafat eh nicht, verstehe ich da Arafat auf eine absurde Weise total, wenn er sagt, es kommt ihm, mir kommt es wie so ein wilder Fiebertraum vor, er sagt hier nur Traum. Und ich wollte gerne mit dir drüber sprechen, ob das für dich absehbarer war oder ob du dir das auch so gedacht hast. Was sind deine, wenn du das jetzt so hörst mit Traum, kannst du das nachvollziehen, diesen Gedanken? Und wie ging es dir, war das für dich erwartbar?
Also ich muss sagen, dass die Aussage, dass man nicht verstehen kann und sich als wie so ein Traum vorkommt und das, wie sehr ein Mensch Geld verändert und dass man das krass findet, das kann ich nicht verstehen. Also das kann ich nur dann verstehen, wenn man sich das einfach nicht vor Augen geführt hat die ganze Zeit, weil, ich sag mal so, du hast auf dem Hip-Hop-Flurfunk über Jahre schon immer Sachen gehört, dass das Verhältnis auf jeden Fall für Bushido anstrengend ist.
Ja.
Weil er nicht am längeren Hebel sitzt. Und also das wurde behauptet, ja. Ich spreche jetzt von Gerüchten, die da erzählt wurden. Das sind hier jetzt keine Tatsachenbehauptungen, sondern es sind Gerüchte, die man so gehört hat. Und da war halt so der Fall, okay, krass, es scheint dem wohl nicht so gut zu gehen in diesem Verhältnis. Und wie lange kann so etwas gut gehen, war eigentlich auch immer die Frage. Und dann kommt noch eine äußere Dynamik hinzu, die über die Jahre immer wieder oder immer stärker geworden ist, wo ich auch gedacht habe, und das habe ich eigentlich schon um 2010 herum gedacht, okay, das wird nicht mehr lange gut gehen, weil der Druck von außen steigen wird.
Ja.
Weil wenn du so populär bist und so erfolgreich mit deiner Musik und du sitzt in sehr vielen Talkshows und so, damals bei Johannes B. Kerner und sowas, ja, also du bist im Zentrum deutscher Familiengesprächsthema. Deswegen gibt's dann ja auch sowas wie den Bambi und so weiter. Also du bist wirklich einfach richtig krass, eigentlich Mainstream, muss man sagen.
Ja.
Und du hast gleichzeitig, sagen wir mal, schwierige Verbindungen. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier so ein bisschen vorsichtig reden muss, dann deshalb, weil es immer trigger-happy Anwälte gibt, die nur darauf warten, irgendwelchen Kram zu schicken. Und das muss ja nicht sein. Also man muss zumindest keinen Anlass dafür bieten.
Wieso denn nicht? Ja? Schacht, Spaß.
Wenn deine Verbindungen so aussehen, als wären sie auf jeden Fall nicht ganz so geil, sage ich jetzt mal, dann hätte ich viel früher erwartet, dass was passiert. Und im Speziellen, da ja der Springer Verlag in Berlin sitzt, hätte ich gedacht, dass da viel früher was passiert, viel früher Druck drauf kommt. Auch die Politik, die Bundesregierung sitzt da. Auch da hätte ich erwartet, dass aus dieser Dynamik heraus das Thema Clans plus Bushido dann im Speziellen als eine Art öffentlicher Indikator für sowas, dass da viel früher etwas passiert. Ist aber nicht.
Aber hast du dir jetzt, wenn ich da kurz einhaken darf, auch gedacht, du hättest also erwartet, dass es viel früher so eine rechtliche Schiene einnimmt? Weil ich dachte irgendwie eher, dass es vielleicht, dass es was Gewalttätiges ist oder irgendwem was passiert oder irgendwie das so auf einer persönlichen Ebene ausgetragen wird oder wie man es kennt, irgendwie so Insta-Story-mäßig. Aber war das für dich erwartbar, dass es rechtlich vor Gericht ausgetragen wird?
Also wie genau das dann auseinanderfällt, keine Ahnung.
Ah.
Sagen wir mal so, wenn man jetzt, man hätte diverse Modelle durchspekulieren können oder hat man auch, dann hat man halt gequatscht und hat sich überlegt, ja gut, was gibt's denn da für Möglichkeiten? Wie kann man da rauskommen? Wie kann man wieder frei sein?
Hm.
Weil das Schwierige ist, dass wenn man gehen will oder geht, wohin? So. Du brauchst sozusagen ja neuen Schutz. Das heißt, entweder du gehst zur nächstgrößeren Partei, die so etwas anbietet, ob nun legal, illegal, das ist ja immer die Frage dann. Aber dann, das ist halt so eine Schwierigkeit. Oder du gehst halt zum Staat, also zur Polizei.
Mhm.
Das scheint ja letztendlich, so wie es jetzt aussieht, passiert zu sein. Und du brauchst auf jeden Fall Schutz. So, das ist Voraussetzung. Und du brauchst den Mut, da rauszugehen. Und das ist ja auch das, was Bushido, was man im Prozess sieht. Die Aussagen, wenn man die liest, da erklärt er ja auch, was sein Hintergrund ist. Er hat auch einige Sachen aufgeklärt, die man natürlich newstechnisch über die letzten Jahre mitbekommen hat. Ob es jetzt sein Aquaristikladen war, in dem es irgendwie einen Einbruch oder sowas gab. Oder der Brand in seinem Haus da, das neben Arafats Grundstück irgendwie liegt.
Ja.
Und dass die sich jetzt sozusagen gegenseitig, wie soll ich sagen, man könnte sagen, dass sie öffentlich jetzt anfangen, schmutzige Wäsche zu waschen. Das hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet, weil das ist desaströs eigentlich. Und ich sag mal so, wenn wir mal zurückkommen zu dem Punkt, wo du gesagt hast, dass es für dich der Auslöser ist.
Ja.
Nämlich diese Frage ist wie ein Traum und man kann nicht verstehen, wie Geld Menschen verändert. Ich will mal einen ganz platten Spruch bringen aus der Landwirtschaft, der in einem Satz erklärt, was da falsch gelaufen ist. Und dann können wir klären, wer dafür die Verantwortung trägt. Und zwar in der Landwirtschaft sagt man, die Kuh, die man melken will, die sollte man nicht schlachten.
Mhm.
Und jetzt können wir uns darüber unterhalten, wer ist der Bauer, wer ist die Kuh und wie muss ein Bauer die Kuh behandeln, dass er möglichst lange Milch bekommt und nicht diese Kuh schlachtet. Und simple as that ist es für mich eigentlich.
Also dieser Geldpart, den verstehe ich auch. Da gibt es auch diesen Spruch aus dem bürgerlichen Recht. Ich dachte gerade, du bringst den im bäuerlichen Sinn. Dieser Liebe vergeht, Hektar
besteht.
Bäuerlich,
bürgerlich, wo ist da der Unterschied?
Ja, Liebe vergeht, Hektar besteht. Dass Geld Menschen verändert und dass es oftmals irgendwie, dass man irgendwas anfängt und es ist alles cool und dann sind irgendwie die Feelings weg, ob das jetzt eine Ehe ist, ob das jetzt ein Vertrag ist, weil man sich irgendwie was geliehen hat und es nicht zurückzahlt. Ich glaube, das ist ja ein menschliches Problem und dass Geld Menschen verändert, das ist, finde ich, so, also es ist ja echt, findet ja schon in der Bibel eigentlich statt, wo sich die Leute den Schädel einschlagen. Das hat mich jetzt nicht krass überrascht und das finde ich ehrlich gesagt ist auch nicht so eine Überraschung, dass es aber tatsächlich so kommt, hat mich ehrlich gesagt schon überrascht und bringt uns aber eigentlich auch, du hast gerade schon perfekt die Rampe gebaut, zu dem nächsten guten Thema, das sich da anknüpfen lässt. Und zwar, dass natürlich, und da gebe ich dir völlig recht, Clan-Kriminalität super lange so ein bisschen, also mir kam es so vor, als wurde es nicht ernst genommen. Also man hat es irgendwie gesehen und man hat gesehen, okay, Bushido ist ja auch irgendwie clantechnisch verbunden und verstrickt, aber es war eher immer so, auch von der Politik. Ich meine, Bushido hat noch zu einem Zeitpunkt, wo schon völlig klar war, dass er mit Arafat die ganze Zeit hängt, ein Praktikum im Bundestag gemacht. Bei übrigens der CDU, liebe Grüße, bei dem Bundestagsabgeordneten Christian von Stetten. Schon da dachte ich mir, hä, wie kann man, also das war so völlig klar, das war ja kein Geheimnis, das irgendwie so nur in Rap-Kreisen diskutiert wurde. Und ich glaube, man hat es relativ lang verharmlost, aber Berlin-Neukölln und die genannte CDU hat das Ganze diese Woche so ein bisschen anders gesehen, beziehungsweise man bricht langsam so auf. Ich glaube, es musste natürlich auch ein Learning kommen. Das ist ja jetzt nicht ein Problem, das schon immer besteht in Deutschland, sondern das die letzten Jahre eigentlich immer krasser wurde. Man spricht dann auch so von Parallelgesellschaft. Diese Menschen halten sich nicht ans Rechtssystem, haben ihre eigenen Richter und haben ihr eigenes Bestrafungs- und Rechtssystem. Aber man will dagegen jetzt vorgehen. Und die CDU hat es gemacht diese Woche. Ich würde gerne mit dir über diese grandiose, die Frage ist, ob es eine grandiose PR-Aktion ist. Sie haben sich überlegt, so einen kleinen Hingucker zu machen, der eben so mit dem Slogan Kriminelle gehören auf Netflix, nicht auf Berlins Straßen betitelt wurde. Und in dieser PR-Aktion hat die CDU einen Lamborghini gemietet und hat erstmal so Schusslöcher auf den Lamborghini gemacht, also so mit Aufklebern, so Einschusslöcher. Und diesen Spruch eben mit Kriminelle gehören auf Netflix, nicht auf Berlins Straßen so betitelt und dann noch auf Twitter dazu geschrieben, dass Berlin nicht zur Clan Hauptstadt werden dürfe. Die CDU akzeptiert keine organisierte Kriminalität. Auf diesem Lamborghini war, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, weil es eine ganz nette Rap-Referenz ist, kein normales Kennzeichen, sondern das Kennzeichen BEY, also Bye Bye. Und dann sind die damit durch Neukölln gebraust, bis dieser Wagen abgeschleppt wurde von der Polizei, weil wir kennen Sie schon, aufmerksame HörerInnen dieses Podcasts werden jetzt wissen, was los ist. Das gleiche Problem hatte Shindy ja neulich auch schon mal bei einem Videodreh. Und zwar, dass man in Deutschland Fahrzeuge auf dem öffentlichen Straßenverkehr natürlich nur mit einem gültigen Nummernschild führen darf. Und Bye-Bye ist, auch wenn es ein Nummernschild von der CDU ist in dem Moment, natürlich kein gültiges Nummernschild. Und der Sache wird jetzt nachgegangen. Aber Falk, wie findest du diesen PR-Move?
Boah, ist so auf so vielen Ebenen so unfassbar anstrengend, dass ich eigentlich mich gar nicht so viel dazu sagen möchte. Ich finde, das spricht alles schon so sehr für sich selbst.
Okay.
Ich sag mal so, weißt du, wenn du schon irgendwie, das hat zwei Ebenen für mich. Es ist erstmal eine unfassbar kaputte, und kaputt ist einfach wirklich das allerbeste Wort dafür. Es ist einfach so schon mal eine kaputte Idee, ja. Aber wenn ich mir dann noch die Umsetzung angucke, so eine unfassbare Ansammlung von Dilettantismus und Nichtsblickerei, also weil wenn ich, also es passt halt dann leider alles insgesamt schon wieder so zusammen, es ist so desaströs, ey. Sorry.
Mm.
Komplett Panne.
Also der Grünen-Abgeordnete für Neukölln, Georg Kössler, hat auch dazu auf Twitter geschrieben, dass die Aktion peinlich wie die CDU sei. Ich muss ehrlich sagen, ich muss diesen Move jetzt, ich möchte jetzt nicht sofort irgendwie, gibt es so einen PR-Move-Preis? Ich würde ihm nicht sofort den höchsten PR-Move-Preis verleihen. Was ich aber schon interessant finde, ist, dass man das Thema endlich mal angeht. Wie man das angeht, verstehe ich völlig, dass man da seine Zweifel haben kann. Aber was passiert, und das finde ich eigentlich einen bold Move, das mag ich. Ich finde, dass die amerikanische Politik oftmals, und das meine ich jetzt überhaupt nicht im Sinne von das, was Trump macht, ist gut, das finde ich auch komplett schrecklich, aber auch Obama hat schon so Medien öffentlichkeitswirksame Moves gebracht. Und was ich in Deutschland, und das hatten wir letzte Woche auch bei der Ehrenpflegers Reihe. Was ich halt cool finde, ist, wenn man versucht, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf Themen zu kriegen, die ja eigentlich wichtig sind. Und natürlich hätte man jetzt auch sagen können, die hätten sich da irgendwie mit so einem Stand vors Rathaus Neukölln stellen können und Flyer verteilen können, auf denen draufsteht, wir sind hier gegen Clankriminalität, alle Menschen wären weitergegangen, wir hätten nicht darüber berichtet. Und ich finde den Move so beyond bescheuert, dass ich es irgendwie, ey, ich bin echt nicht pro CDU, aber ich finde es so beyond bescheuert, dass ich es eigentlich schon ein bisschen abfeier, weil dass sie einfach ihre Gelder verwenden, um einen Lamborghini zu leasen, den bedrucken, folieren zu lassen, um dann einfach abgeschleppt zu werden. Das ist doch, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Das ist doch einfach, das ist besser als jeder Comedy-Sketch, den man sich zu dieser Aktion hätte überlegen können. Und dafür kriegen sie auf jeden Fall von mir Props, weil das Thema Aufmerksamkeit braucht. Die Frage ist jetzt, ob es so beyond bescheuerte Aufmerksamkeit braucht. Aber mich hat es auf jeden Fall sehr unterhalten, weil das ist so ein Move, wo ich mir denke, ich wäre so gern dabei gewesen, als sie das konzipiert hatten und sich überlegt haben, okay, das ist irgendwie der Move, mit dem wollen wir irgendwie junge Menschen erreichen. Wir wollen irgendwie Aufmerksamkeit erreichen und das muss irgendwie alles funktionieren und natürlich auch irgendwie in den Grenzen des gesetzlich Möglichen sein. Und dann bringt man das? Hä?
Also weißt du, was mein Problem ist? Vor ein paar Jahren hätte ich auch noch darüber gelacht und vielleicht in einem anderen Moment würde ich vielleicht auch drüber lachen. Aber ich muss zugeben, dass in den letzten Jahren und dann jetzt speziell einfach in den letzten 1,5 Jahren das Level an Kaputtheit, das sich öffentlich bewegen und zu Wort meldet und auch noch Gehör findet und bei dem Gehör halt, also ich sage, das ist kaputt und das ist dann ja auch okay, aber das Problem ist, sich zu Gehör melden, weiter verbreitet wird und dann Menschen dazu ernsthaft sagen, ja, richtig, das haben die gut gemacht. Das erreicht die ja auch.
Bitte, wer sagt denn das? Keiner hat das gesagt einfach, dass die das gut gemacht haben.
Keiner, den ich kenne, aber sie existieren. Irgendwer, also ich meine, die Menschen von der CDU, die das durchgesetzt haben und da gemacht haben, die sind ja nicht alleine. Und mein Problem ist einfach, also in Bezug dann auf Trump, auf Johnson und auch wenn ich mir sonst so angucke, was in den anderen Ländern in Europa um uns herum passiert, und da meine ich noch nicht mal mit Corona, was Corona triggert da auch nochmal zusätzliche Sachen, wenn du dir anguckst, was in der Schweiz los ist seit Monaten oder in den Niederlanden, was da einfach politisch schräg läuft für mich. Ja, das ist ja immer meine persönliche Meinung hier, aber dann vergeht mir einfach das Lachen, weil es ist einfach zu viel, zu kaputt. Ja. Ich komme nicht mehr hinterher mit dem Humor so langsam. Und ich bin schon jemand, der wirklich sehr im schwarzen Humor und man kann über alles lachen. Langsam fange ich auch an, mir den Keller zu buddeln, in den ich dann nochmal gehen kann, um vielleicht irgendwann nochmal zu lachen. Aber es wird langsam echt schwierig.
Ja gut, und ich verstehe es, es ist natürlich auch ein super ernstes Thema und es ist ja auch tatsächlich einfach ein riesiges Problem, das so anzugehen. Ich aus der komödiantischen Ecke kann ich sehr drüber lachen, aber es stimmt natürlich, es ist in dem Fall vielleicht auch schwierig, das losgelöst voneinander zu sehen. Aber also, dass die CDU einen Lamborghini liest und der abgeschleppt wird, ist einfach, naja, alles klar.
Ja, ey, wie gesagt, eigentlich unter normalen Umständen und so, wenn nicht alles so kaputt wäre, würde ich es auch wieder witzig finden. Aber ich sag mal so, es ist die schiere Menge an Idiotie, mit der man alltäglich inzwischen konfrontiert wird, die mich langsam in den kompletten Wahnsinn treibt.
Ja.
Sodass ich tatsächlich Digital Detoxing nicht deshalb betreiben muss, weil ständig Leute mich erreichen wollen, um mir ihre Musik vorzuspielen oder mit mir zu quatschen wollen oder sonst irgendwas. Dafür macht man ja eigentlich Digital Detoxing, ja, dass du einfach ein bisschen weniger Kontakt und so Interaktion. Also das, was man eigentlich jetzt für Corona machen sollte. Nee, ich muss Digital Detoxen, um den Wahnsinn, der da draußen in so einem unfassbaren Maße inzwischen vorhanden ist. Alter, also vielleicht habe ich es ja früher auch einfach alles gar nicht mitbekommen. Das mag ja auch alles sein. Ja, ja. Vielleicht war es schon immer alles so schräg. Das mag ich gar nicht bestreiten. Aber dieses Jahr ist wirklich die Krönung meines Lebens. Und du weißt, ich bin alt.
Ja.
Boah.
Ich würde gerne aber hier, ich möchte es gar nicht Internetschmankerl nennen, das ist, finde ich hier die falsche Betitelung, aber es zählt noch am ehesten in dieses Segment von Shazabi rein, und zwar die Spiegel-Dokumentation. Hast du die gesehen, die jetzt die letzten Wochen immer mehr rauskommen, die Macht der Clans?
Ja, ich bin da drüber geflogen.
Okay. Ja, also es gibt ja jetzt schon 6 Teile, da kommt irgendwie wöchentlich mehr. Man kann ja echt sagen, also ich bin großer Fan dieser Spiegel-Dokumentation. Ich finde es einfach immer wieder krass, was die für Leute ranbekommen und wo die sich überall ranhängen und immer wieder die gleichen sinnlosen Fragen stellen. Aber ich fand jetzt bei der Doku krass, dass sie mal so ein bisschen versucht haben, das zu mappen, wer wie miteinander verbunden ist und warum was inwiefern ein Problem ist. Und natürlich ist es am Ende eine Spiegel-Dokumentation und jetzt auch keine Doktorarbeit, aber diese Aufbereitung und auch diese Mühe, es ist natürlich auch ein extrem gefährliches Milieu, sich da so reinzuknien und einfach mal zu erklären, wer ist denn auf diesen Beerdigungen, über die dann immer in den Medien berichtet wird, einen Tag und dann ist es weg und man denkt sich, hä, das ist so greifbar, so wenig greifbar, und das sichtbarer zu machen, das zu erklären, was haben die Leute erlebt, wo kommen die her, was haben die für einen Hintergrund, wie sind die miteinander verbandelt und wer ist mit wem, weshalb, finde ich immer interessanter als diese reißerischen, jeder Rapper hat einen Hells Angels Rücken Dokus, wo du dir denkst, ja, pf, keine Ahnung, dann sind da irgendwelche Leute, die irgendwas sagen und du denkst dir so, ja, das sind jetzt aber so allgemeine Aussagen, es ist für mich nicht greifbar, was los ist, und das einzugrenzen, sehe ich total auch als journalistische Aufgabe, neben natürlich dem, dass der Staat da drauf schauen muss und das auch rechtlich verfolgt werden muss, aber ohne diese Clan-Members jetzt abzukulten, was die übrigens, finde ich, gar nicht in der Doku machen, sondern sie erzählen einfach diese Geschichten und zeichnen Bilder, die mir vorher ehrlich gesagt nicht so bewusst waren, auch weil ich finde, das ist ein Thema, das einfach nicht richtig stattfindet, das so grau im Untergrund immer ist und man denkt sich so, da ist irgendwas, man checkt auch, dass es ein Problem ist, aber man checkt nicht wirklich, wie es miteinander zusammenhängt. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann zieht euch das auf jeden Fall rein, würde mich auch interessieren, was ihr davon denkt, schreibt das mal gerne in die Kommentare. War das jetzt richtig neu, was ihr da so erfahren habt, oder ging es nur mir so, dass ich das irgendwie outstanding interessant finde, das mal zu sehen, ohne das jetzt abzukulten? Würde mich sehr interessieren.
Jule, zum Abschluss des Podcastes, lass uns bitte mal über ein Stück Musik sprechen, das veröffentlicht wurde, ganz aktuell. Es handelt sich um einen Song von Alligator featuring Sido. Und ja, du schmunzelst schon. Wie geht's dir mit dem Song? Wie erlebst du den für dich?
Also ich habe den, ich habe schon überlegt, als der vor einer Woche rauskam, ob ich den mit in den Podcast nehmen soll, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich musikalisch nicht so überzeugt war und da nicht so viel rausziehen konnte. Aber ich habe einige skurrile Dinge bemerkt in diesem Track. Und zum einen erstmal, das habe ich dann in den YouTube Descriptions nachgesehen, in dem Video ist plötzlich Nico Santos. Das war so das Erste, was ich nicht richtig verstanden habe, wieso Nico Santos da irgendwas drin zu verloren hat. Also
für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir sprechen, es handelt sich um den Song Monet. Und ja, du hattest über Nico Santos gesprochen.
Genau, also so ein Funfact, den ich irgendwo mal in einem anderen Podcast gehört habe, ist, dass Nico Santos der Sohn von Egon Wellenbrink ist, das ist der Melitta-Mann aus dieser alten Melitta-Werbung, die es heutzutage auch gar nicht mehr gibt, aber vielleicht kann man sich noch so ein bisschen dran erinnern, vor allem aber natürlich Sänger, er war auch Jurymitglied bei The Voice of Germany und hat mit Lena Meyer-Landrut zusammen einen Track aufgenommen, also ich sage jetzt mal eher im Pop und Mainstream verankert, und der ist dann kurz in dem Video so als Cameo zu sehen. Ich habe es auch nur gesehen, weil ich dann nochmal in die YouTube-Descriptions gegangen bin und es da stand. Aber was ich bei diesem Track interessant fand, war jetzt nicht nur die Nico Santos-Verbindung, sondern vor allem die Alligator- und Sido-Verbindung, weil natürlich irgendwie die sind Berliner und Trailer Park und Sido ist jetzt nicht so, also ist jetzt nichts, wo man sich denkt, hä, aber ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Alligator mit Sido zusammen einen Track aufnimmt. War
Warum
dir bewusst?
Nicht?
Weiß ich nicht, weil ich finde, dass die musikalisch erstmal nicht so wirklich in einer Ecke stehen. Natürlich sagt man beiden nach, dass sie einen unglaublichen Humor haben, aber ich dachte, dass der Alligator eher so, ich meine, das Letzte, wo ich ihn so gesehen habe, war, glaube ich, in dem Hazel Brugger Wie geht's dir Deutschland Video auf YouTube. Ich habe den irgendwie theateriger, künstlerischer eingeordnet und hätte jetzt nicht gedacht, dass Sido sich denkt, ja, das ist die erste Wahl, mit dem mache ich, oder für den mache ich auf jeden Fall in einem Track was zusammen.
Also, ich find's eigentlich sehr logisch, weil Alligator, also du weißt schon, dass Trailer Park und so und was sie so gemacht haben inhaltlich.
Ja, voll, deswegen sage ich ja auch, diese Trailer Park Connection habe ich, aber Sido und Trailer Park fände ich auch nicht so überraschend wie Sido und Alligator. Und ich finde auch, wenn du
Mitglied
die
davon, der hört ja nicht plötzlich auf, weil er Solo.
Ja, nee, aber ich finde immer, dass Alligator Solo was anderes gemacht hat als jetzt in dem Trailer Park Kontext. Und ich finde auch, wenn man den Track hört, gut, es ist jetzt auch nicht mehr der alte Mein Block Sido, das verstehe ich schon, aber ich fand den Track irgendwie holprig, will ich gar nicht sagen, weil der ist ja super produziert und so, aber die Kombi ist mir irgendwie, fand ich ungewöhnlich auf jeden Fall, und so ging es mir eigentlich auch, als ich den Track gehört habe. Also dieses.
Ich gehe davon aus, dass Alligator Sido einfach als Kind schon gehört hat und dass er das sehr cool fand und dass es für ihn ein Jugendtraum war, das mal umzusetzen, und für Sido andersrum gesehen ist Alligator halt natürlich Mitglied von Trailer Park, aber in seiner Pop-Version natürlich auch wahnsinnig interessant. Sido hat auch eine gitarrenlastigere, um nicht zu sagen punkige Ader, in die Alligator mit seinem Sound auch ganz gut reinpasst. Also Sido wollte ja auch mal ein Punk-Album machen.
Okay. Aber ich meine, Sido ist 39 und Alligator ist 31. Die sind jetzt nicht, es ist nicht so, dass Alligator ein kleines Kind war und Sido da schon Musik gemacht hat, sondern die sind, ich will jetzt nicht sagen im gleichen Alter, aber ich finde auch ungewöhnlich nah dran, dass du nicht dieses, ja, das war schon immer mein Vorbild, nur mal machen kannst.
Warum denn nicht? Also.
Ja.
Also, es sind 8 Jahre. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Und die Zeit, die Sido bereits ein Star war, in der Alligator ein Niemand war,
ja, okay,
die ist auch noch mitzurechnen. Also ich glaube schon, dass Alligator sehr lange Sido zugeguckt hat und das cool fand und Sido noch nie in seinem Leben von Alligator gehört hatte. Und dann ja, okay, so zu Trailerpark-Zeiten, dann wird es langsam angefangen haben, dass er ihn wahrgenommen hat. Also kann so sein, was weiß ich schon. Es sind alles Spekulationen.
Vielleicht manchmal kommt es einem ja auch nur so vor, man denkt sich, die habe ich irgendwie gar nicht zusammen erwartet. Mir ging es auf jeden Fall so. Und ehrlich gesagt, auch in dem Track habe ich das Gefühl, inhaltlich, man switcht immer so ein bisschen zwischen, okay, es ist trotzdem noch Fäkalsprache, es ist immer noch so ein bisschen Rap, aber es sind auch diese gewitzten Lines von Alligator drin, die bei Sido in der Form, finde ich, jetzt nicht da waren die letzten Jahre. Solche gewitzten Lines, das ist, finde ich, schon ein krasses Trademark von Alligator. Man muss ja jetzt auch sagen, es ist Alligators Track und Sido ist da als Feature-Gast drauf, aber trotzdem, I don't know. Ich fand es irgendwie so ein bisschen, mein Kopf wollte die ganze Zeit diesen Track und diese Künstler in irgendeine Schublade packen und das ist immer wieder so ein bisschen rausgehopst und deswegen wusste ich nicht so wirklich, wo ich das einordnen soll und wie ich das finden soll, weil ich mag eigentlich Alligator-Tracks gerne und ich mag Sido-Tracks, zumindest die alten, super gerne und die neuen Sachen sind halt, also es ist jetzt nicht mein Geschmack, aber ich kann jetzt erstmal so in meinem subjektiven Empfinden trotzdem sagen, dass ich das anerkenne und krass finde, was Sido da macht. Und trotzdem hatten wir das so zusammen, fand ich eine eigenartige Kombi und ich finde es noch viel eigenartiger, dass dieser Track jetzt schon fast irgendwie 2 Millionen Klicks hat oder ein bisschen mehr als 1,5 Millionen. Also der ist ja auch super erfolgreich. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, wenn ich den gehört hätte. Da hätte ich jetzt nicht gesagt, das ist ein absoluter Erfolgsgarant, das wird super gut funktionieren. Deswegen würde ich jetzt gerne mal von dir wissen, wie fandst du es denn, wie findest du die Kombi zusammen, wie ging es dir mit dem Track?
Kann ich null mit was anfangen, gar nichts. Also das ist mir, ich bewundere Alligator, weil er es schafft, also es wird ja immer gerne mal darüber gesprochen, so ja, was wäre denn eigentlich ein richtig originärer deutscher Rap, ein Deutschrap, ja, mit deutschen musikalischen Einflüssen. Und dann muss ich immer zurückfragen, ja, was ist denn eigentlich traditionelle deutsche Musik? Wo landen wir denn da? So, wir haben Wir hatten mal eine Chanson-Tradition, die haben aber die Nazis schön gekillt und platt gemacht einfach. Und was dann übrig geblieben ist, ist dieses Schlager-Ding, ja, also die Plastikvariante von sowas wie Chanson. Damit kannst du mich jagen, Volksmusik kannst du mich mit jagen. Und dann gibt es etwas in Deutschland noch so, ich will das mal so nennen, sowas wie Bänkelmusik. Heute würde man Liedermacher sagen, in den Vereinigten Staaten würde man von Folkmusik sprechen. Damit kann ich auch ganz wenig auf musikalischer Ebene anfangen, aber dafür habe ich Respekt. Und Alligator sehe ich tatsächlich diese Liedermacher-Einflüsse in Rap umsetzen. Das heißt, ich sehe in ihm schon so Leute mitschwingen wie Konstantin Wecker, sogar auch ein Reinhard May, der für einige vielleicht ein bisschen lächerlich sein könnte und den sie vielleicht auch eher dem Schlagerlager zuordnen würden, der aber für mich eben eher Liedermacher ist. Und das, da kenne ich nur einen einzigen Rapper irgendwie, der das für mich in Deutsch übersetzt. Vielleicht will er das auch gar nicht, ich weiß es nicht, aber die Art und Weise, wie er singt, dieses Vibrato und wie er auch überhaupt umgeht mit der Art und Weise zu texten und so, zu spielen und so, dafür bewundere ich Alligator, aber es ist nicht meine Musik. Ich höre das nicht. Und es ist mir dann auch zu poppig und deswegen finde ich da selber keinen musikalischen Zugang, aber ich habe Respekt dafür. Im Gegensatz zu Schlager. Da habe ich einfach ein Traumata und da werde ich wahrscheinlich noch bis an mein Lebensende dran arbeiten, das irgendwie zu besänftigen. Aber da kannst du mich jagen.
Aber gut, ist auch, also, dass man Trauma bei Schlager hat und jetzt, ich finde schon, dass das Alligator, es ist ja schon nochmal, es ist, ich würde jetzt nicht sofort sagen, dass es Rap ist, weil klar, es ist Sprechgesang, was er da macht, aber es ist ja auch sehr, sehr melodisch bei ihm schon immer gewesen. Aber ich finde, dass es sich schon ein bisschen unterscheidet und dieser Track jetzt für mich sogar näher am Schlager ist als die alten Alligator Willst du mit mir Drogen nehmen Sachen oder so, die zumindest noch mehr diesen Rap-Einschlag im Text hatten. Und dieser Track jetzt ist ein bisschen fast so, als wäre er fürs Radio gemacht.
Naja, vielleicht ist er das auch. Es gibt definitiv auch eine Variante, die, wer auch immer das am Ende getan hat, das wäre auch mal interessant zu erfahren, es fürs Radio entschärft hat. Es gibt ja die Zeile des Motherfuckers im Refrain, die von Alligator gesungen wird. Und da gibt es offensichtlich einen Clean Edit. Und da habe ich ja schon mal, ehrlich gesagt, weiß gar nicht, ob ich das in diesem Podcast oder in einem anderen Podcast oder in meinem Frag-Falk-Format erzählt habe. Ich weiß es schlichtweg nicht. Ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Es gibt da eine längere Tradition aufgrund der Prüderie der Evangelikalen in den USA, sodass du im Hip-Hop über die letzten 30 Jahre hinweg mit sogenannten Clean Versions, Clean Edits, Radio-Versions, Video-Versions, weil für Fernsehen gilt da auch ein relativ starkes Zensurelement. Und diese Songs sind dann von der Plattenfirma bereits so bearbeitet gewesen, dass ein DJ, der das im Radio spielen will, einfach direkt hat, der muss nichts, also man hat sozusagen die Hürde herabgesetzt dafür, dass dieser Song trotzdem laufen kann. Es gibt sogar Clean Edits, wo nicht einfach das rausgeschnitten oder gepiept wurde, was da an Schimpfwörtern oder so benutzt wurde, die nicht im Radio laufen dürfen in den Vereinigten Staaten, sondern es gibt sogar Versionen, wo das neu eingerappt wurde. Das heißt, wo auch ganze Titel von Songs, wenn du jetzt einen Song hast, der zum Beispiel, also es gibt so Songs, die zum Beispiel dann Fuck You heißen, ja? Und dann sind die halt abgeändert worden. Der ganze Titel hat einen ganz anderen Titel bekommen und es ist alles neu eingerappt worden. Und dann gibt's das halt fürs Radio und auf dem Album ist dann eben die Explicit Version. Und diese Tradition ist in den Vereinigten Staaten schon, meine ich, auch verloren gegangen. Deshalb wahrscheinlich verloren gegangen, weil man nicht mehr so sehr aufs Radio angewiesen scheint, weil man einfach, auf Spotify ist es egal, da wird nichts zensiert so. Und auf Soundcloud und solchen Plattformen auch nicht. Auf jeden Fall kriege ich da kaum noch mit, dass da Radio-Versions gemacht werden. Aber in Deutschland gab es das eigentlich nie oder sehr selten. Und davon gibt es jetzt eine Radio-Version. Und da würde mich mal interessieren, ob das Label gesteuert ist oder
ob sich Radiosender selber eine Version bauen, weil das fände ich ein bisschen faszinierend, wenn ein Radiosender so ein hohes Bedürfnis hat, den Song zu spielen, dass er sich selber hinsetzt, um den Song umzubauen. Das ist schon, das wäre schon bemerkenswert. Ich muss da mal ein paar Sender anschreiben und fragen, was für eine Version sie da spielen und wo sie die herhaben.
Yes, ja. Fände ich sehr interessant, ob das auch so ein Trend ist, der aus Amerika rüberschwappt und man halt sagt, okay, da darf man es ja rechtlich nicht, deswegen macht man das ja auch, dass man irgendwie solche Tracks überhaupt spielen kann oder ob das wirklich eine inhaltliche Entscheidung ist. Ich kann mich erinnern, dass ich mal beim Reeperbahn-Festival auf einem Panel war, ich glaube, es war Bremen Next, die da drüber gesprochen haben, dass, war das Bremen Next? Naja, auf jeden Fall irgendein Radiosender, die gesagt haben, sie haben sich selbst so ein bisschen auferlegt, dass sie diesen oder jenen Künstler nicht spielen. Ich glaube, es ging da um Jizzes. Die haben selbst gesagt, wir wollen es einfach nicht spielen. Und ich glaube, es ging gar nicht so sehr darum, dass es Rap ist oder der Inhalt, sondern eben eine politische, gesellschaftliche Entscheidung, eine moralische Entscheidung, spielt man den Künstler oder nicht. Aber in dem Fall zu sagen, wir zensieren das im Zweifel vielleicht selbst, weil wir unseren HörerInnen das Wort Motherfucker nicht zutrauen. Naja, gut.
Na, ich sag mal so, es gibt in Deutschland keine politische Restriktion. Das heißt, du kannst theoretisch erstmal schon sehr viel spielen. Es gibt diese Zensur in der Form so erstmal nicht, aber es ist eine Form von Selbstzensur und es reicht bei einigen Radiosendern, dass da irgendwie 10 Leute auf Facebook schreiben, was geht denn hier ab, was soll das und wieso und ja. Und dann wird der Song nicht mehr gespielt.
Ja.
Das geht relativ fix, weil man einfach im heutigen Zeitalter relativ viel Schiss vor Shitstormen hat, Stürmen. Aber und deswegen hat Rap auch so eine Radioschwierigkeiten aufgrund der Sprache. Plus, ich glaube, die Deutschen sind auch immer noch nicht einfach daran gewöhnt. Wenn du dir in Amerika anguckst, da gibt es ja zum Beispiel die Tradition des Roastings, wo Leute aufs Übelste beleidigt werden, aber immer im Spaß. Und im gegenseitigen Spaß. Und da gehen prominente Persönlichkeiten hin, die wirklich das allersauberste Image haben, das du dir vorstellen kannst. Mm. Und die dann bei so einem Roast wirklich so ablassen, dass eigentlich, also hier in Deutschland würde die Mutter dann sagen, komm mal her, ich muss dir jetzt mit Seife den Mund auswaschen. Das geht so nicht. Und da ist das, weil es in diesem geschützten Rahmen des Roasts ist, ist es okay. Und total explizit alles, was du dir vorstellen kannst, aufs Kaputteste ausgeladen da. Und deswegen sind die auf verrückte Weise, sind sie einerseits Brüder und du darfst es so eigentlich nicht im Radio und so senden und gleichzeitig ballern sie wahrscheinlich deshalb am anderen Ende so als Kompensation so extrem raus. So erkläre ich mir zumindest diese Phänomene, dass man auf der einen Seite diese unterdrückenden, diese nicht freien und total schützenden christlich-evangelikalen Schutzmechanismen der Prüderie hat und auf der anderen Seite einfach eine der größten Pornoindustrien der Welt und so. Das bedingt sich für mich.
Ja. Falk, ich würde gerne zu meinem Track der Woche kommen. Und zwar haben wir letzte Woche ja noch über Antifuchs gesprochen und ich habe mir so ein bisschen selbst vorgenommen, als wir da so drüber gesprochen haben und ja auch echt viel Kritik auch von meiner Seite kam, okay, ohne jetzt zu sagen, ja, mach's einfach anders, sie kann ja super gut rappen, wieso muss sie da jetzt andere mit reinziehen, wollte ich mal einen Track von ihr nehmen und so ein bisschen drauf achten, was bringt sie Neues raus, um vielleicht nicht nur zu sagen, ich würde halt das anders machen und sie kann ja toll rappen, sie soll einfach über was anderes rappen, sondern mir einen Track rauszusuchen, wo sie das macht. Und es hat nicht lang gedauert. Und zwar ist jetzt gerade der neue Track von ihr und Kulturerbe Achim draußen, Back to the Roots. Ein Track gegen die AfD, gegen rechtsradikale Gesinnung, gegen Neonazis. Finde ich im Rap ein Thema, das nicht oft genug behandelt werden kann in Tracks. Aber ich finde gerade den, auch das Video dazu, ist ein absoluter Movie. Liebe Grüße an die beiden. Back to the Roots von Antifuchs und Kulturerbe. Aber Achim ist mein Track der Woche. Hast du einen, Falk?
Mein Track der Woche kommt aus Bremen und wir haben ja schon über dieses Video gesprochen, das im Grunde in den 90er Jahren spielt und wo man dieser Jugendgang zuguckt. Und dazu gibt es auch einen Soundtrack und Erotic Toy Records haben sich da sozusagen compilation-technisch zusammengepackt und es gibt da einen Track, der heißt Original. Und da drauf sind Title, Skinny, Black Boy, J-Pop, Florida Juicy, Doubt Boy und Young Meyerlack oder Meyerlack. Und also ich kann die ganze Compilation nur empfehlen. Es ist von modernen Kram bis so auch ein bisschen 80er, früh 90er mäßig klingendes Zeug drauf. Und ich mag einfach die ganze Truppe. Man hat ja an dem Video auch schon gesehen, wie kreativ da gearbeitet und gedacht wird. Und das setzt sich halt in der Musik einfach komplett fort. Und deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. Ihr findet es auf der Schacht und Wasabi Playlist bei Spotify. Und ihr könnt natürlich auch ein Abo dalassen, um keine unserer Folgen hier zu verlassen, was ihr auch dringend tun solltet.
Schön, dass ihr zugehört habt. Das war Folge 194. Wir hören uns nächste Woche wieder, Falk. Ich freue mich, bleibt gesund und munter und happy und fröhlich und happy.
Sauber. Bis nächste Woche. Bleibt gesund.
Tschüss.
Ciao.
Puls.